hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast. Den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum. Hallo und willkommen bei einer neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcast. Mein Name ist Rudi Schwarz. Wir sind wieder in der Rechtsanwaltskanzlei Magister Bernd Trappmeier und Magister Bernd Trappmeier ist bei mir. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Wie geht's dir, Rudi?
Dankeschön Bernd, erfreulich gut. Schauen wir einmal, ob das so bleibt bei dem Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Unternehmensfinanzen. Mhm. Ja, das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin. Es hängt ja direkt mit dem Erfolg und mit der Stabilität des Unternehmens zusammen. Wenn ich meine eigenen Finanzen wirklich so in der Tiefe verstehe, dann erst kann ich doch fundierte Entscheidungen treffen, dann kann ich die Risiken managen, dann kann ich Wachstumschancen nutzen. Aber wir sehen doch in der Praxis oft, dass Unternehmer das Thema Finanzen nicht wirklich wichtig nehmen oder zumindest, obwohl es eine derartig massive Bedeutung hat, nicht genug Zeit, nicht genug Interesse dafür aufwenden. Wie siehst du das, Bernd?
Ja, richtig, Rudi. Ich muss dir mal zu deinem Eingangsstatement vollkommen recht geben. Es gibt aus meiner Sicht wirklich nur eine wirkliche Kardinalaufgabe eines jeden Unternehmers und das sind einmal die Finanzen. Auch das österreichische GmbH-Gesetz und auch der oberste Gerichtshof sagen zum Beispiel, die Kardinalaufgabe des Geschäftsführers ist die sorgfältige und gewissenhafte Führung der Geschäfte. Und dazu gehört eben, dass der Geschäftsführer eine ordnungsgemäße Buchführung sicherstellt, dass er die Jahresabschlüsse aufstellt und zwar rechtzeitig aufstellt und dass er auch die zum Jahresabschluss gehörenden erforderlichen Berichte erstellt. Und außerdem hat der Geschäftsführer die zentrale Aufgabe, auch die Zahlungsfähigkeit seines Unternehmens zu sichern. Dazu muss er die finanzielle Lage des Unternehmens natürlich auch laufend überwachen und, falls erforderlich, Maßnahmen ergreifen, die eben eine drohende Zahlungsunfähigkeit verhindern.
Klar.
Das heißt zusammengefasst, die finanziellen Mittel eines Unternehmens, das ist die Lebensader des Unternehmens. Also ohne ausreichende finanzielle Mittel ist ganz klar, kann man den Betrieb, den Laufenden nicht finanzieren, kann man die Betriebskosten nicht decken. Ich muss also ein wirklich tiefes Verständnis für die Finanzen meines Unternehmens haben, also nicht nur für Finanzen allgemein, sondern auch für die Finanzierung meines konkreten Unternehmens, damit ich eben die finanziellen Risiken abschätzen und frühzeitig Probleme erkennen und allenfalls managen kann.
Und wenn ich möchte, dass mein Unternehmen auch noch weiter wächst, das geht ja ohne entsprechende finanzielle Mittel auch nicht. Oder anders gesagt, nur wenn ich die Kennzahlen, die finanziellen Kennzahlen meines Unternehmens wirklich kenne, dann kann ich auch Wachstumschancen erkennen und effektiv nutzen.
Genau.
Was meinst du, Bernd? Beschäftigen sich Unternehmer ausreichend mit dem Thema Finanzen? Ja oder nein?
Naja, die Frage suggeriert ja schon die Antwort. meine Erfahrung aus der Beratung von über 1000 Unternehmen zeigt leider auch auf, dass in der Praxis die Unternehmer sich viel zu selten und nicht ausreichend mit ihren eigenen Finanzen, sprich mit den Finanzen des eigenen Unternehmens, beschäftigen.
Aber warum? Woran liegt es deiner Meinung nach?
Naja, zum einen mit Sicherheit an der Komplexität des Themas. Finanzthemen, das ist etwas sehr Komplexes, das erfordert außerdem auch viel Zeit und Aufmerksamkeit. Und dazu kommt, dass die Unternehmer oft auch gar keine entsprechende Ausbildung in Finanzthemen haben. Wie viele Unternehmer haben Betriebswirtschaft zum Beispiel studiert? Ja, also ein klassischer Betriebswirt geht nicht in ein mittelständisches Unternehmen am Ende des Studiums, sondern in einen Konzern, in ein großes Unternehmen. Das heißt, die klassischen Mittelständler, das sind Unternehmer, die ihr Unternehmen selbst gegründet haben. Du weißt das ja, Fachkräfte, die irgendwann einmal zu Unternehmern werden, alles gut. Aber die haben keine fundierte Ausbildung in Betriebswirtschaft, die kennen sich mit den Finanzen nicht aus. Dann sind sie natürlich auch nicht sicher im Umgang mit Finanzen, mit Finanzberichten, wissen auch gar nicht, was lese ich da überhaupt. Ja? Und aus dem heraus kommt dann die Einstellung, ich gebe die Finanzbuchhaltung und auch die Finanzplanung dann ab an jemanden anderen, der es halt gelernt hat oder dem Spaß macht, an einen Buchhalter, an einen Steuerberater. Also es wird wegdelegiert. Ja. Und leider erlebe ich in der Praxis, dass aber auch der Steuerberater dann oft nicht den ausreichenden Diskurs oder Austausch mit dem Kunden, mit dem Unternehmer führt, sondern der liefert dann einfach die Zahlen zurück, liefert die Berichte zurück, liefert die Auswertungen, liefert den Jahresabschluss, Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung. aber niemand beschäftigt sich mit diesen Zahlen und Daten. Mhm. Der Steuerberater nicht, der sagt einfach, hier ist deine Steuererklärung, so viel Steuer musst du bezahlen, bitte schau, dass du es rechtzeitig ans Finanzamt abführst. Und der Unternehmer beschäftigt sich auch nicht damit, der ärgert sich im Zweifel über die Höhe der Steuernachzahlung. Mhm. Selten freut er sich über die Steuernachzahlung, weil die ja eigentlich ein Beweis dafür ist, dass er gut gewirtschaftet hat, mhm. sondern er freut sich, wenn er Geld vom Finanzamt zurückbekommt, weil es kommt Geld aufs Konto. Finanzamt ja. zahlt Geld aufs Konto, ist aber eigentlich der Beweis des Finanzamts, dass er nicht gut gewirtschaftet hat, weil er eben weniger erwirtschaftet hat, als das Finanzamt aufgrund der Vorjahre erwartet hätte. Also die fehlende Auseinandersetzung mit den Zahlen ist in der Praxis etwas, das wir sehen, und es ist wirklich ein Dilemma. Und eben auf der anderen Seite, die Steuerberater, ja, suchen nicht den Austausch, haben vielleicht auch nicht die Zeit oder wollen sich die Zeit nicht nehmen oder denken sich, der Unternehmer versteht es eh nicht. Also das ist, glaube ich, schon der Punkt, warum sich mhm. die Unternehmer nicht damit beschäftigen wollen, nicht damit beschäftigen können und dann eben auch im Tagesgeschäft viel zu viele andere Aufgaben haben. Und dann sind die Zahlen einfach nur lästiges Beiwerk.
Das denke ich auch, dass sie oft so im Tagesgeschäft, im operativen Geschäft eingebunden sind, dass sie die Zeit entweder nicht haben oder, wie du sagst, nicht finden wollen. Mhm. Dieser Diskurs zwischen Steuerberater und Unternehmer, der sollte deiner Ansicht nach also stattfinden.
Ja, unbedingt.
Der steht aber im Vertrag zwischen Steuerberater und Unternehmer meistens nicht drinnen, glaube ich. Also der Steuerberater erledigt seinen Job und damit hat sich's.
Ja, natürlich, das ist es auch. Ja. Der Steuerberater macht aus dem, was du ihm lieferst, aus den Rohdaten halt die Steuererklärungen, das ist seine Aufgabe, und sehr viele Steuerberater denken auch nicht darüber hinaus. Man könnte jetzt auch ein bisschen despektierlich sein und sagen, die meisten Steuerberater sind Steuerverwalter, weil sie geben einfach nur das ab, was du brauchst, um eine Erklärung ans Finanzamt abgeben zu können oder um deine Bilanz, die du dann hast, wenn du eine GmbH hast, dass du die beim Firmenbuch offenlegst. Ja, letztendlich ist es genau das in der Praxis, aber es gibt doch den einen oder anderen Steuerberater, dem auch etwas an seinen Kunden liegt und der erkannt hat, wenn es dem Kunden gut geht, dann habe auch ich mehr davon, und je länger es dem Kunden gut geht, umso länger ist er auch mein Kunde, und die sehr proaktiv sind. Das sind aber in meiner Erfahrung eher die Ausnahmeerscheinungen.
Diejenigen, wo der Steuerberater den Fokus auf Beratung tatsächlich legt. Wäre auch spannend mal zu beobachten, wenn der Steuerberater zum Unternehmer kommt und sagt, ich möchte mit dir jetzt darüber reden, wie dein Unternehmen tatsächlich aufgestellt ist und tatsächlich beraterisch dort tätig werden will, wie viel Zeit der Unternehmer sich dann dafür nehmen möchte. Weil wir gesagt haben, sie sind ja meistens ohnehin bis über beide Ohren eingedeckt und haben dafür wirklich keinen Nerv und wollen das ganz einfach nicht.
Genau, ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Zum einen habe ich so viel Tagesgeschäft, so viel Fachkrafttätigkeit, die ich immer noch mache. Und auf der anderen Seite gibt es da auch so ein gewisses ungutes Gefühl immer mit den Zahlen. Mhm. Weil die Zahlen oder die eigenen Finanzen, die können ja zweierlei in negativer Hinsicht für den Unternehmer bedeuten. Geht's gut, zahle ich viel Steuern, will ich nicht sehen. Mhm. Geht's schlecht, zahle ich zwar wenig Steuern, ich will aber auch nicht sehen, dass es schlecht geht. Das heißt, ich habe da immer eine Art Verdrängungsmechanismus am Werk. Wobei es auch so ist, viele Unternehmer haben schon in der Regel ein Bauchgefühl, geht es meinem Unternehmen finanziell gut oder geht es meinem Unternehmen finanziell nicht gut. Aber gerade wenn ich das Gefühl habe, es geht gerade nicht so richtig gut, dann schaue ich mir die Zahlen gleich gar nicht an, dann will ich gar nicht schwarz auf weiß sehen, dass es dem Unternehmen nicht
oder,
gut geht.
Oder rot auf weiß lesen, genau, dass es nicht gut geht. Heißt unterm Strich, Finanzen sind sowas wie ein lästiges Übel.
Ja, tatsächlich. Also für die meisten Unternehmer, die ich in meiner Praxis kenne, sind also die Finanzen wirklich ein notwendiges Übel. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Es muss Steuererklärungen geben, das ist ganz klar. Es gibt gesetzliche Vorschriften. Aber das wird eben, wie gesagt, als Belastung empfunden. Und eben aus dem Grund will man es nicht selber machen und man lagert es an Experten aus.
Aber so eine Einstellung, die hat doch gravierende Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Also wenn der Unternehmer die Finanzen nicht aktiv überwacht, sie nicht steuert, na klar, dann können sehr schnell Probleme auftreten. Ein Beispiel: ohne genaue Kenntnis der eigenen Finanzen, da fehlt ja auch die Transparenz, wie die tatsächliche wirtschaftliche Lage meines Unternehmens ist. Ich kann doch als Unternehmer mein Unternehmen nicht wirklich steuern in so einem Fall, sondern ja, ich bin dann quasi wie im Nebel, wie im Blindflug unterwegs. Genau.
Genau. Und auch Risiken kann ich nicht rechtzeitig erkennen. Mhm. Also nicht erkennen, geschweige denn überhaupt effektiv managen.
Managen, ja.
Und das führt dann erst recht wieder zu einem finanziellen Engpass. Also wenn ich meine Finanzen eben nicht ausreichend im Blick habe, dann kann ich auch nicht ausreichend kontrollieren, bin ich mit meinen Zahlen überhaupt im Plan. Ich muss doch einen Soll-Ist-Vergleich anstellen können. Also eigentlich sollte ich einen Plan haben. Haben natürlich auch nicht alle Unternehmer einen Plan, wo sie oder Ziele, wo sie im laufenden Geschäftsjahr oder in den nächsten Geschäftsjahren hinkommen wollen. Aber wenn ich einen Plan mache, einen Businessplan erstelle, wenn ich Ziele habe, dann habe ich ja auch Sollzahlen und dann habe ich auch meine Key Performance Indicators, die mir auch Aussage darüber geben sollen, ob ich meine Ziele erreiche. Wenn ich mich dann aber nicht mit den Ist-Zahlen beschäftige, ja, dann kann ich keinen Soll-Ist-Vergleich durchführen und dann habe ich im Ergebnis erst wieder Liquiditätsprobleme und auf lange Sicht natürlich auch finanzielle Instabilität.
Na ganz klar. Wenn ich als Unternehmer finanziell erfolgreich sein will, langfristig noch dazu finanziell erfolgreich sein will, dann muss ich mich aktiv und ich muss mich regelmäßig mit den Finanzen meines Unternehmens beschäftigen. Ist ganz einfach so. Die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, das reicht mit Sicherheit nicht.
Genau, ja.
Wenn ich meine eigenen Zahlen kenne und wenn ich sie wirklich verstehe, wenn ich weiß, wie ich eine betriebswirtschaftliche Auswertung richtig lese, dann hat das doch auch eine ganz besondere Bedeutung für die strategische Planung und im Endeffekt dann klarerweise auch für das Wachstum meines Unternehmens. Mhm. Wir können also festhalten, denke ich, das Thema Finanzen ist für jeden Unternehmer enorm wichtig. Jeder Unternehmer sollte sich, nein, jeder Unternehmer muss sich mit dem Thema eingehend beschäftigen. Also lasst uns direkt reinsteigen, Bernd. Welche Möglichkeiten gibt's, das Unternehmen zu finanzieren?
Ja, also natürlich, das ist die zentrale Frage für viele Unternehmer, weil ohne Geld kann ich natürlich mit meinem Unternehmen nicht lange realisieren. Ich brauche Geld und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, das Geld für das Unternehmen aufzutreiben, sprich das Unternehmen zu finanzieren. Vorweg, natürlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es gibt die eine richtige oder die beste Möglichkeit. Jede Finanzierungsform hat Vorteile und Nachteile, die sollte man natürlich kennen, aber jede Finanzierung eines Unternehmens ist eben individuell. Es muss man auf das konkrete Unternehmen abstimmen und eben die Vor- und Nachteile für jetzt eben das konkrete Unternehmen gegeneinander abwägen und dann daraus den optimalen individuellen Finanzierungsmix finden. Das ist natürlich eine Aufgabe, die viele Unternehmer allein so nicht schaffen. Wir haben schon gesagt, es sind ja die Unternehmen in der Regel keine Betriebswirte, keine Finanzierungsprofis. Also da brauche ich Hilfe, da muss ich Hilfe suchen. Das ist auch meine Kompetenz als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens oder als Unternehmer, dass ich sage, ich weiß, dass ich hier beschränkt bin in meinem Wissen, in meinen Fähigkeiten. Ich muss mir externe Hilfe von Finanzierungsprofis holen. Dabei möchte ich aber betonen, das ist mir ganz wichtig, dass es wirklich ein echter Finanzierungsprofi sein sollte und nicht einfach jemand, der mir einen Kredit für mein Unternehmen vermittelt. Das können viele einfach einen Kredit vermitteln, aber ein echter Finanzierungsprofi, das ist jemand, der erstens mal alle möglichen Finanzierungsformen kennt und auch Zugang letztendlich dazu hat und der auch die wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen der jeweiligen Finanzierungsform für das Unternehmen kennt und für das individuelle Unternehmen konkret auch abschätzen kann. Und dann sollte das auch jemand sein, der sich mit dem sehr breiten Thema der Förderungen gut auskennt, weil das eine der allerwichtigsten Finanzierungsformen für Unternehmen ist, die am allerwenigsten aber ausgenutzt wird. Wenn ein Unternehmer heute sagt oder merkt, ich brauche Geld, ja, dann weiß er, entweder ich greife in meine eigene Tasche hinein oder auf mein Erspartes. Oder die andere Form ist, ich gehe zur Bank und hole mir das Geld in Form eines Kredits, eben zum Beispiel über einen Kreditvermittler. Aber kaum jemand denkt daran, dass es ja auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt und eben insbesondere Förderungen. Ein ganz interessantes Thema. Also allgemein lässt sich sagen, die gängigen Finanzierungsquellen, das sind eben die Eigenmittel des Unternehmens, die Fremdfinanzierung zum Beispiel über Banken, Fördermittel und dann Beteiligungsfinanzierungen über Gesellschaftsformen bis hin zu Kapitalmarktfinanzierungen.
Sind doch einige Optionen, die uns da offen stehen. Kannst du den Hörerinnen und Hörern bitte einen kurzen Überblick über diese einzelnen gängigen Finanzierungsformen geben?
Ja, klar, gerne. Das einfachste und am leichtesten zu verstehende sind einmal die Eigenmittel.
Ja.
Bei der Eigenmittelfinanzierung nutzt der Unternehmer sprichwörtlich sein eigenes Kapital, sein eigenes Geld. Das ist eben Geld, das stammt aus der Privatsphäre des Unternehmers und kommt dann in die Sphäre des Unternehmens hinein, wird also im Unternehmen eingelegt, eingebracht. Eigenes Erspartes, Mittel, die andere, also Familie, Freunde, privat zur Verfügung stellen. Oder natürlich auch Geld, das der Unternehmer privat als Kredit bei einer Bank aufnimmt und dann als Privater ins Unternehmen einbringt. Also das ist für den Unternehmer persönlich, ist es natürlich fremdfinanziert, er hat einen Kredit aufgenommen, aber im Verhältnis zum Unternehmen ist es sind es Eigenmittel, weil der Unternehmer dieses Geld ins Unternehmen einbringt. Wenn jetzt das Unternehmen nicht ein Einzelunternehmen ist, sondern mehrere Personen an dem Unternehmen beteiligt sind, zum Beispiel bei einer GmbH oder bei einer Personengesellschaft, na dann können die Eigenmittel auch von mehreren Personen, von mehreren Gesellschaftern kommen.
Eigenfinanzierung, okay.
Ja.
Da hast du Fremdfinanzierung genannt.
Genau. Wenn die Eigenfinanzierung vom Eigentümer selbst kommt, na dann ist es klar, dass die Fremdfinanzierung von jemand anderen kommt, also von Dritten, die nicht Eigentümer oder Gesellschafter des Unternehmens oder der Gesellschaft sind. Die klassische und natürlich auch üblichste Form der Fremdfinanzierung ist eben die Aufnahme eines Kredites bei der Hausbank. Aber auch eine Möglichkeit der Fremdfinanzierung, die so eigentlich auch gar nicht bekannt ist oder wenn sie ausgenutzt wird, dann nicht unbedingt geplant, sagen wir mal so. Das sind die Lieferantenkredite. Ja, also auch das ist eine Form der Fremdfinanzierung. Ein Lieferantenkredit, das ist ganz klar, der Lieferant liefert dir zum Beispiel Waren oder Rohstoffe, die kaufst du ein bei dem Lieferanten, um sie weiter zu verkaufen oder um aus den Rohstoffen Produkte zu erzeugen, die du dann weiterverkaufst. Und der Lieferant liefert dir das, du zahlst aber nicht gleich. Also du hast ein Zahlungsziel, beispielsweise 30 Tage, 60 Tage, was auch immer vereinbart ist, mit deinem Lieferanten. Dann kannst du diese Ware zum Beispiel innerhalb dieses Zahlungsziels ja schon weiterverkaufen, bevor du selbst den Lieferanten bezahlst. Und ganz oft sind diese Lieferantenkredite vollkommen kostenlos. Also ganz im Gegensatz zu Bankkrediten. Für die Bankkredite zahlst du ja Zinsen. Ja. Bei Lieferantenkrediten üblicherweise nicht. Ausgenommen natürlich, wenn du dann das Zahlungsziel
überschreitest,
dann zahlst du Verzugszinsen, Mahnspesen und so weiter. Ja, ja, ja. Und wenn dir der Lieferant zum Beispiel ein Zahlungsziel einräumt, dann ist es ja auch ganz häufig so, wenn du vor diesem vereinbarten Zahlungsziel bezahlst, dass du dann einen Kontoabzug vornehmen darfst. Also dann kannst du 1 oder 2% Rabatt quasi generieren. Da sollte man nicht sofort sagen, ja super, ich zahle dann um 1% weniger für die Ware, sondern das ist schon auch wirklich eine Überlegung, ist es jetzt für mich günstiger, diese 1-2% weniger zu bezahlen oder ist es günstiger, mich ein paar Tage, Wochen, Monate länger über einen Gratiskredit des Lieferanten zu finanzieren, weil ansonsten, wenn ich die Ware um 2% billiger einkaufe, das aber mit Fremdmitteln mache, die mir die Bank zur Verfügung stellt, für die ich mehr als die 2% bezahle, dann kann also der Lieferantenkredit hier die bessere Wahl sein.
Okay, danke schön mal für das Wichtigste zum Thema Fremdfinanzierung, Kredite. Du hast vorhin sehr die Förderungen betont.
Ja. Förderungen sind auch Fremdmittel in der Regel. Die bekomme ich von der öffentlichen Hand. Da ist zum Beispiel schon einmal spannend, was glaubst du, wie viele Förderungen gibt es in Österreich derzeit?
Unzählige. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich habe auch geschaut, ich bin aufs Transparenzportal gegangen und dort steht, und da habe ich mich selbst gewundert, 3105 verschiedene Förderungen gibt es in Österreich.
Über 3000.
Ja, ja. Wer soll da den Überblick haben und wer soll da wissen, was ist jetzt genau die richtige? Aber es zeigt auch, wie viele Möglichkeiten bestehen und wir wissen doch auch oder wir hören es immer wieder in den Nachrichten, in den Medien, es werden Förderungen gar nicht ausgenutzt oder es gibt ganze Fördertöpfe, die überhaupt nicht angegriffen werden, weil einfach...
Weil sie niemand kennt.
Weil es keiner kennt, genau. Jetzt ist es so, dass die meisten, mit Abstand die meisten Förderungen, 2/3 ungefähr, sind Landesförderungen. Dann gibt es noch Bundesförderungen, das sind 824 und dann gibt es noch immerhin über 100 Gemeindeförderungen. Da gibt es Förderungen für die Gründung eines Unternehmens, für den Ausbau des Unternehmens, für die Übernahme eines Unternehmens, das Unternehmenskauf wird auch gefördert, wenigstens einmal etwas in dem Bereich positiv ist von Seiten der öffentlichen Hand. Es gibt Förderungen für Mitarbeiter, für eben zum Beispiel Schulungen und so weiter. Es gibt Förderungen für Klima und Umwelt, es gibt Förderungen für Innovation oder für die Beratung und Unterstützung bestehender Unternehmen. Mhm. Also die Fördermöglichkeiten sind einfach riesig groß und daher ist es auch unbedingt notwendig, sich mit einem Profi hier zusammenzusetzen, der wirklich den Überblick über alle Förderungen hat. Übrigens, ein wichtiger Tipp für alle, die jetzt zuhören und die sagen, ja, Förderungen sind super, ich hätte gern auch billiges Geld von der öffentlichen Hand. Das ist auch wirklich gut, aber die Förderungsanträge müssen unbedingt in jedem Fall immer vor dem Projektbeginn bei der Förderstelle eingereicht werden. Also ich kann nicht nachträglich etwas, das ich schon gemacht habe, wo ich zum Beispiel schon etwas gekauft habe, schon etwas bestellt habe, dann nachträglich eine Förderung einreichen, das wird nicht funktionieren. Also das ist nie der Fall. Das heißt, Förderungsanträge immer vorher stellen. Also erst einmal schauen, was wird alles gefördert. Projekte, natürlich, ich kann schon das Projekt planen, das ist alles kein Problem, aber die Bestellung, der Auftrag an den Lieferanten, der Projektbeginn, den muss ich abwarten, bis ich den Förderantrag gestellt habe.
Und dann gibt es noch den Unterschied, nicht nur wer fördert, Bund, Land, Gemeinde, wer auch immer, sondern wie gefördert wird.
Genau. Da gibt es auf der einen Seite Zuschüsse, das ist überhaupt das Feinste, weil das ist Geld, das ich nicht zurückzahlen muss. Das ist wirklich geschenktes Geld. Und dann gibt es natürlich auch noch geförderte Kredite, also günstigere Kredite oder eben auch Haftungen, die dann die Förderstelle mir gibt, damit ich bei der Bank einen Kredit bekomme. Also die haften dann für mich, geben eine Garantie für mich ab. Und letztendlich gibt es dann auch Beteiligungsförderungen, wo sich dann die öffentliche Hand an meinem Unternehmen etwa in Form einer stillen Gesellschaft beteiligt und für eine gewisse Zeit Geld bei mir einlegt, das ich dann später natürlich verzinst zurückzahlen muss. Das ist eine stille Gesellschaft, das ist recht praktisch. Das verschlechtert nicht meine Bonität, verschlechtert nicht mein Bankenrating und ich bekomme sozusagen zusätzlich noch einen Kredit von der Bank, weil ich durch die stille Gesellschaft noch mehr Eigenkapital auch habe.
Die öffentliche Hand kann sich beteiligen, ist aber nicht unbedingt das Übliche. Üblicher sind Investoren, denke ich.
Genau, also wenn ich auch von der öffentlichen Hand nichts bekomme, dann kann ich immer noch schauen, gibt es Investoren, die bereit sind, bei mir, bei meinem Unternehmen einzusteigen, mitzumachen und Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich auch eine Fremdfinanzierung. Mhm. Da gibt es einen Beteiligungsvertrag und dieser Beteiligungsvertrag, der ist meistens auf eine bestimmte Zeit und da ist von vornherein auch ein Exit-Szenario festgelegt. Das heißt, wenn die Laufzeit erreicht ist, dann ist die Beteiligung auch vorbei, dann muss ich das Kapital an den Investor zurückzahlen. Aber in der Zwischenzeit zwischen dem Eintritt des Investors und dem Exit bezahle ich an den Investor je nach Vereinbarung nur Zinsen oder er bekommt eben eine Beteiligung am Unternehmensgewinn.
Okay, Finanzierung über Förderung oder Erleichterung der Finanzierung über Förderungen ist ein breites Feld. Mhm. Ohne Profi, der sich da wirklich auskennt, werde ich wahrscheinlich nie das Optimum herausholen können. Geht gar nicht anders. Liebe Hörerin, lieber Hörer, das Thema Unternehmensfinanzen ist umfangreich und das Gespräch mit Magister Bernd Trappmeier ist deutlich länger geworden als die üblichen. Wir unterbrechen es also an dieser Stelle und machen eine Pause. Teil 1 endet hier, Teil 2 wird demnächst veröffentlicht, also dranbleiben am Rechtsstandpunkt Podcast.